Palmsonntag. Der Vers, der in der Losung über diesen heutigen Sonntag stand, steht in Johannes 3, Vers 14 und 15. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist ein Durchbruch zum Leben. Das ist ein Durchbruch zum ewigen Leben. Und der Durchbruch, ja, geschieht durch Glauben. Heute wird uns ein Bibeltext aus dem Johannesevangelium vorgegeben. Und zwar aus Kapitel 12, die Verse 12 bis 19. Ich lese sie vor. Ihr könnt gerne mitlesen in eurer eigenen Bibel oder hier an der Leinwand. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei der, kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum gingen ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Wer die Evangelien kennt, wundert sich. Hier kommt plötzlich beim Einzug nach Jerusalem der Lazarus vor. Und hier heißt es, dass der Lazarus, ja, viele haben das erlebt, dass Lazarus gestorben war, dass da Jesus ihn auferweckt hat. Und deshalb dachte, diesem Jesus, dem müssen wir entgegenlaufen. Bei den anderen Evangelien kommt das gar nicht drin vor, dass die Menge kommt, weil Lazarus auferweckt worden ist. Nur bei Johannes. Der Johannes hat sein Evangelium ziemlich spät geschrieben, 90 bis 100 nach Christi. Und er hatte ein ganz intensives Verhältnis zu Jesus. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Heilige Geist ihm diesen Blick gegeben hat. Ja, wie wichtig es der Menge war, dass sie von den Wundern Jesu fasziniert waren. Und inspiriert durch den Heiligen Geist bringt er die Auferweckung des Lazarus mit dem Einzug nach Jerusalem in Verbindung. In Vers 17 und 18 heißt es ja: Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Schauen wir noch mal kurz zurück. Direkt vorher, die 11 Verse vorher, Kapitel 12, 1 bis 11, da wird die Geschichte mit dem etwas erzählt, nach der Auferstehung, was direkt nach der Auferstehung des Lazarus passiert ist. Nämlich bevor Jesus mit seinen Jüngern, das ist jetzt Johannes 12, 1 bis 11, bevor Jesus mit seinen Jüngern nach Jerusalem zog, war Jesus mit seinen Jüngern wo zu Gast? Bei Maria und Martha in Bethanien. Und die beiden hatten ja einen Bruder, das war der Lazarus. Ihr Bruder Lazarus, gerade von den Toten auferweckt, ist mit dabei. Maria und Martha waren überglücklich, dass ihr Bruder Lazarus wieder bei ihnen war. Sie konnten es noch gar nicht fassen. Martha machte das, was sie am besten konnte. Sie bereitete das Festmahl vor. Und Maria nahm vor Freude das kostbarste Öl, was sie im Haus hatte, und wusch damit Jesus die Füße. Die drei Geschwister waren vermutlich nicht die Ärmsten. Das Öl war nach der Begutachtung von Jesu Kassenwart immerhin 300 Silbergroschen wert. Damals war das der Jahreslohn eines Arbeiters. Maria und Martha lobten Jesus mit dem, was sie hatten. Von Lazarus wird hier nichts berichtet. Er war dabei. Das Einzige, was wir von ihm in der Bibel erfahren, ist, dass Jesus ihn lieb hatte. Das heißt für mich, wir dürfen bei Jesus sein und wissen, dass er uns lieb hat. Seine Gegenwart und seine Wunder gelten jedem Einzelnen von uns. Auch wenn wir nicht groß in Erscheinung treten, weder als Evangelisten noch als Gemeindeleiter oder mit anderen wichtigen Aufgaben im Reich Gottes oder in der Gemeinde. Der Lazarus war da und hatte eins der größten Wunder Jesu in seinem Leben erlebt. Und so wurde er ohne eigenes Zutun Zeuge Jesu und ein ganz wichtiger Wegbegleiter für Jesu Weg nach Jerusalem. Und was Jesus in Jerusalem erwartete, wissen wir ja. Seine Kreuzigung. Der Schweizer Theologe Walter Lütti, dem war es wichtig, diese Geschichte war ihm besonders wichtig, denn 1942 schrieb er dazu Folgendes. Ich muss das vorlesen, weil ich das faszinierend finde. Und auch Lazarus diente. Seltsam, dieser Lazarus. Er ist in der ganzen evangelischen Überlieferung ein merkwürdig stiller Gast. So viel wir über ihn wissen, wir vernehmen kein einziges Wort aus seinem eigenen Mund. Er ist auffällig stumm, dieser Bruder. Auch bei diesem Nachtessen heißt es nichts von ihm, dass er gesagt oder getan hätte, als nur das eine, dass er auch dabei war und unter den Gästen mitaß. Wir wissen überhaupt rein nichts von dem, was dieser Lazarus gesagt oder je geleistet hätte in seinem Leben. Wir hören nur immer und immer wieder, was andere über ihn sagen und was andere für ihn leisten. Wir wissen von ihm nur, dass er krank war und dass er gestorben war. Dass er aß und trank und dass Jesus ihn liebte und rettete. Das soweit Walter Lütti. Und er stellt den Lazarus dar als einen stummen Zeugen Jesu, an dem die Liebe Jesu sich zeigt, gerade weil er nicht in der Lage war, sich einzusetzen. Und der Lütti verband das damals 1942 mit einem Angriff gegen das widergöttliche Euthanasieprogramm der Nazis und setzte sich für die Lazarus-Gäste in der Gesellschaft ein, in der Gemeinde ein. Lazarus-Gäste, die Behinderten, die angeblich lebensunwert waren, für die setzte er sich ein. Lazarus-Gäste gibt es immer wieder. Sie sind Zeugen Jesu, indem sie sich für Jesus lieben lassen und die Gemeinde ihnen dient. Jede Gemeinde hat Lazarus-Gäste, denen gedient werden darf. Gemeindemitglieder, die nichts tun können, weil sie krank sind oder andere Gebrechen haben. Jesus hat sie lieb und das sollen sie in unserer Gemeinschaft erleben. Gerade diejenigen, die sich nicht groß engagieren können. Lazarus ist einer, die meisten jedoch können Gott loben, wie es Martha und Maria taten. Wir dürfen Jesus mit dem loben, was wir von Gott als Gaben empfangen haben. Da war die Martha. Sie war vermutlich eine ganz tolle Köchin und setzte sich mit Freuden für Jesus und seine Jünger ein. Diesmal ermahnt Jesus sie nicht. Er hat sich von Martha und Maria verwöhnen lassen. Und auch die Jünger Jesu haben sich mit Genuss am Tisch von Martha es wohlgehen lassen. Wie es heißt, mit den Gaben, die Jesus uns geben soll, sollen wir einander wuchern. Wir sollen uns einsetzen und durch die Freude, die andere, durch die Gaben, die wir von Gott haben, empfangen, vervielfältigt sich der Segen, den wir selbst empfangen. Das war die Martha. Als drittes schauen wir auf die Maria. Dass Maria ein kleines Vermögen für Jesus ausgab, hat Jesus nicht nur geduldet, ich bin mir sicher, er hat sich darüber gefreut. Wie groß wird die Freude der Maria darüber gewesen sein, dass ihr lieber Bruder Lazarus wieder lebendig bei ihnen war. Vor 4 Tagen gestorben und jetzt sitzt er wieder mit am Tisch. Da spielt Geld keine Rolle. Viele würden ein Vermögen ausgeben, wenn sie wüssten, dass sie dadurch einen geliebten Menschen retten könnten, heilen könnten. Teure Therapien wären sie bereit zu finanzieren. Teure Ärzte würden konsultiert. Sie würden bereit sein, Schulden zu machen. nur damit Heilung geschieht. Und mit dieser Tat lobt Maria Jesus noch intensiver und hingebungsvoller als die Menschen, die anschließend mit Palmwedel Jesus vor Jerusalem empfangen haben. Also Lazarus, wir hören von ihm gar nichts. Er schweigt, sitzt schweigend am Tisch und isst. Dass er gestorben ist mit jungen Jahren, wahrscheinlich war er krank. Und dieser Kranke, ja, wird auch nicht darüber geschrieben, dass er sich freut, sondern er isst und er ist anwesend. Er lässt sich von Jesus lieben. Und Jesus sagt immer wieder, ich liebe dich, Lazarus. Aber Maria und Martha, die beiden freuen sich und setzen sich mit den Gaben ein, die sie haben. Und so bin ich fasziniert davon zu sehen, ja, wir müssen diejenigen, wo wir das Gefühl haben, die können sich gar nicht in der Gemeinde so einsetzen. Vielleicht sind sie schwach, vielleicht sind sie krank. Ja, die hat Jesus besonders lieb. Denen dürfen wir dienen. Da dürfen wir uns mit freuen. Da dürfen wir unsere Gaben und auch unser Vermögen für einsetzen. Aber der schnelle Lobpreis von den herbeigelaufenen Menschen, jetzt wo sie nach Jerusalem einziehen, nach diesem Nachtessen bei Maria, Martha und Lazarus, der wird bald enden. Der Jubelzug, der am Kreuz von Golgatha endet, dort, wo Tod und Teufel besiegt werden. Bei Johannes war es der von den Toten auferweckte Lazarus, der den Menschen dazu veranlasste, Jesus entgegenzulaufen. Einige von ihnen waren dabei, als er Lazarus aus dem Grab herausrief, nachdem er schon 4 Tage tot war. Vermutlich, wenn es damals eine interessante Zeitung gegeben hätte, vielleicht würden da folgende Schlagzeile draufstehen: Wir haben als erstes mit dem Toten gesprochen, mit dem Auferweckten. Ja? Jesus könnte der neue König sein, der Brot und Freiheit für alle bringt. Wir wollen eine neue Regierung. Jesus als unser Chef. Und Johannes ging es damals wie seinen anderen Kollegen, Freunden, Mitjüngern, als sie mit Jesus nach Jerusalem zogen. Sie konnten das ganze Geschehen nicht einordnen. Ne? Sie gehen da lang mit Jesus, ihm wird zugejubelt. Ja? Die Menschen werfen Palmzweige hin und sie wissen, ja, er hat 500 hungrige Mäuler mit Brot und Fisch gespeist. Er hat gerade in Bethanien den toten Lazarus von den Toten auferweckt. Das hat sich herumgesprochen. Endlich wird ihnen, den Jüngern, die ihren Job, ihre Familie, ihr altes Leben hinter sich gelassen haben, der nötige Respekt gezollt. Vielleicht sind sie auch ein bisschen stolz gewesen. Hosanna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Könnt ihr mir vorstellen, dass vielleicht die Jünger gedacht haben, naja, das geht zwar ein bisschen weit, aber ein bisschen Hilfe können wir ihnen sicherlich bringen. Aber mit der Erwartung, dass wir vielleicht die neue Regierung von Jerusalem bilden werden, na, da wurde es schon ein bisschen mulmig. Schauen wir uns nochmal diesen Hosianna-Ruf an. Das war nämlich damals ein Hilferuf. Hilf uns. Ein Hilferuf und gleichzeitig die Freude, dass man weiß, hier ist Hilfe zu erwarten. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Aber als die Menschen merkten, dass Jesus gefangen genommen wurde und die damalige Regierung die Macht hatte, Jesus anzuklagen, zu verurteilen, zu quälen, zu schlagen, da schlug diese freudige Erwartung um in eine Enttäuschung. Kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Wir kennen alle diese Geschichte. Die Menschen haben Jesus erst gefeiert und dann sich von ihm abgewandt. Und dann denken wir, das kann uns da eigentlich nicht passieren. Dass wir auf der einen Seite Gott loben und preisen und uns dann von ihm abwenden. Wir haben doch die Bibel. Leben seit Jahren in Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir loben Gott mit Liedern, Gebeten und hören auf das Wort Gottes, wenn es uns im Gottesdienst ausgelegt wird. Aber ich frage, wie sieht es dann im Alltag aus? Nehmen wir das mit in den Alltag hinein. Wie verhalte ich mich, wenn mir Unrecht geschieht? Welche Gefühle beschleichen mich, wenn Krankheit mich ereilt? Wie verletzt bin ich, wenn ich beleidigt werde? und ich von Jesus enttäuscht bin, dass er mich in manchen Situationen alleine lässt. Doch Jesus ist da, auch wenn er im Augenblick nicht eingreift. Aber es kommen Situationen, da bin ich enttäuscht und manchmal zweifle ich am Wort Gottes. Ich habe ein befreundetes Ehepaar in Süddeutschland. Wir kennen uns schon seit 40, 45 Jahren. Und die Frau hat kurz nach der Hochzeit MS bekommen. Jetzt sitzt sie im Rollstuhl, muss das Essen angereicht bekommen, kann sich kaum noch bewegen, ständig verschleimt sich ihre Lunge und sie muss ins Krankenhaus, weil sie kaum noch atmen kann. Und dann sehe ich, dass die beiden einen Glauben haben, der mich manchmal, mit meinem Glauben stehe ich da manchmal daneben und denke, ach, das ist eigentlich ein Vorbild an Vertrauen zu Jesus. Sie geben nicht auf. Wir machen jeden Morgen eine Andacht zusammen, ja, wo sie Gott loben und preisen. Aber sie müssen viel erleiden. Und dann denke ich manchmal, theoretisch weiß ich viel oder wissen wir viel. Wir wissen, dass es unmöglich ist, dass Gottes Wort versagt. Ich weiß theoretisch, dass Gott mich nie im Stich lässt, wenn ich mich im Gebet an ihn wende. Aber ich merke dann, dass die Theorie und die Praxis manchmal ganz schön auseinanderklafft. So merke ich, dass ich dann Gott feiere, wenn ich mit meinen Geschwistern im Hauskreis zusammensitze. Wenn wir im Gottesdienst zusammen sind, singen wir Lobpreislieder, rufen ihn im Gebet um Hilfe an. Wenn wir in ausweglosen Situationen sind, aber der Zweifel an Gottes Eingreifen verschwindet einfach nicht. Da kann ich machen, was ich will. Ich schaffe es nicht, meinen Verstand umzupolen. Und wenn ich dann in Jesaja 55, Vers 10 und 11 lese, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie Samen, dass sie gibt, Samen zu sehen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Das Wort will mich, will uns ermutigen. Egal in welcher Situation wir uns gerade befinden, selbst wenn gerade keine Hoffnung da ist, will es uns Hoffnung geben. Gott sagt, dass sein Wort nicht leer zurückkehrt. Aber ist das unsere Lebenswirklichkeit? Oder steht das nur in der Bibel und hat wenig Auswirkungen, praktische Auswirkungen auf unser alltägliches Leben? Und dann erlebt man, dass man eine Erklärung sucht. Dann sagt man, ach, die Zeit der Wunder, die ist doch vorbei. Wir haben doch Ärzte und ein großes Können in unserer Wissenschaft. Nach der Zeit der Apostel müssen wir solche biblischen Aussagen, diese Wundergeschichten, geistig auslegen und verstehen. Wir sollten aber dem Wort Gottes vertrauen. Wir sollten an seinem Wort festhalten. Aber wenn wir das nur innerlich tun, dann kann es äußerlich nicht wirken. Sichtbare Tatsachen und unsere eigenen Erfahrungen sprechen dagegen, dass Jesus heute noch genauso handelt wie zu den Zeiten Johannes. Und genau darum geht es heute am Palmsonntag. Jesus ist das lebendige Wort Gottes und ihm wird zugejubelt. Die Menschen haben Erwartungen an Jesus. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, wie ich schon gesagt habe, heißt hilf doch. Und du hilfst uns ganz sicher. Hier kommt jemand, von dem zuverlässige Hilfe zu erwarten ist. Er hat Kranke geheilt und sogar Lazarus von den Toten erweckt. Wir jedoch wissen aus der Bibel, dem geschriebenen Wort Gottes, dass er nur durch seinen Tod unsere Schuld, unsere Schmerzen, unser Elend auf sich genommen hat. Und da frage ich mich, ist es mir klar? Ist es uns klar, dass wir den Geist Gottes brauchen? und dass das Wort Gottes den Geist Gottes an unser Herz heranführt, heranträgt. Das Wort Gottes ist ganz wichtig. Je mehr ich mich mit dem Wort Gottes beschäftige, umso eher kann der Heilige Geist die Aussagen des Wortes Gottes in mein Herz hineintransportieren. Und erst dann, wenn das Wort Gottes in unserem Herzen drin ist, dann kann es mein Denken verändern. Denn was ich immer wieder neu brauche, ist eine Veränderung meines Denkens. Und das ist nur möglich durch das Wort Gottes. Ich habe gerade das Lebensbild von William Wilberforce gelesen. Wer kennt ihn? Der hat gelebt 1759 bis 1833 und war der Mann, der jahrzehntelang dafür gekämpft hat, dass die Sklaverei abgeschafft wird in England. 3 Tage vor seinem Tod wurde ihm das mitgeteilt, dass es jetzt endlich soweit war. Und dieser William Wilberforce, immer wenn er aus dem Unterhaus, wo er seine Abgeordneten Platz hatte, von London zurück in sein Haus ging, das waren ungefähr 1,5 Meilen, wird berichtet, dass man ihn gehört hat, wie er laut den Psalm 119 zitiert hat. Laut hat er sich den aufgesagt. Der Psalm 119 hat ja 176 Verse. Ja, die Verse 40 bis 42 will ich mal kurz lesen. Da heißt es: Siehe, ich begehre deine Befehle und erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit. Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, dass ich antworten kann dem, der mich schmäht, denn ich verlasse mich auf dein Wort. Der ganze Psalm, 176 Verse, in jedem Vers wird die Herrlichkeit des Wortes Gottes gepriesen, von dem Psalmbeter. Des Wortes Gottes, der Befehle Gottes, der Gebote Gottes. Und zwar überall sind das Begriffe, wo wir manchmal denken, ach, das könnte ganz schön gesetzlich werden. Ist es aber nicht. Denn er lobt das Reden eines liebenden Vaters. Und er merkt, wenn ich mich ganz auf das Wort Gottes verlasse, das Wort meines liebenden Vaters, dann blühe ich auf. Dann verändert sich auch mein Alltag. Wenn wir sonntags Loblieder singen und in der Gemeinschaft im Gottesdienst zusammen sind, dann ist das manchmal für den einen oder anderen, für mich auch mal, wie ein Wedeln mit den Palmblättern. Halleluja. Und dann anschließend, wenn ich sehe, dass Gott mich allein gelassen hat, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht auf ihn verlassen, er mich enttäuscht hat, dann bin ich frustriert und nehme sein Wort plötzlich nicht mehr ganz ernst. Aber gerade Jesus geht an das Kreuz und seine Jünger verlassen ihn dann. Die gehen weg. Ja? Aber gerade in dieser Situation besiegt der Tod und Teufel. Und dann kommt die Auferstehung. Und danach kommt der Durchbruch zum Leben. Er geht tief hinunter, ja, bis in das Reich des Todes. Und dann kommt der Aufbruch ins Leben. Palmsonntag, Durchbruch zum ewigen Leben. Aber ohne Schmerzen geht es nicht. Und wir brauchen einen beständigen Umgang mit dem Wort Gottes. Nur wenn wir täglich Umgang mit dem geschriebenen Wort Gottes haben, kann uns das lebendige Wort Gottes begegnen. Und Gottes Realität kann in unserem Leben Gestalt annehmen. Dann können tatsächlich Krankenheilungen geschehen. Dann können sich Probleme lösen. Dann zieht ein Frieden in mein Herz hinein, der wirklich sehr groß ist. Ich habe es selbst erlebt, wie in einer schweren Krankheit der Friede Gottes in mein Herz eingezogen und er mich durchgetragen hat durch ein ganz tiefes Tal. Aber das funktioniert nicht automatisch. Man meint, ja, also ich lese die Bibel und dann wird es schon funktionieren. Sondern wir sollen den Palmsonntag als eine Chance ergreifen. Und zwar umzukehren, Buße zu tun, indem wir Gott bekennen, dass unser Verstand, unsere Erfahrung uns sehr oft daran hindern, Gottes Wort ernst zu nehmen, wie er es sich wünscht. Und dazu möchte ich einladen. Ich möchte immer wieder bekennen, Herr Jesus Christus, vergib mir, dass ich in schwierigen Situationen dir nicht vertraut habe. Und wenn ich das ausspreche, dann kann ich mir sicher sein, dass Jesus mir vergibt. Und in dieser Vergebung, da liegt ein Zuspruch drin, dass das Wort Gottes und die Zusagen Gottes für mich und mein Leben wieder richtig lebendig werden. Und ich einen Durchbruch zum Leben mit Jesus bekomme. Amen. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du dir es gefallen lässt, wenn wir dich loben und preisen mit Lobliedern im Gottesdienst. Aber du möchtest, dass wir auch im Alltag an dein Wort festhalten. Und wie oft haben wir das nicht getan? Deshalb bitten wir dich gemeinsam um Vergebung. Vergib uns und schenke uns ganz neu deinen Frieden. Schenke uns ganz neu deinen Heiligen Geist, damit wir auch in schwierigen Situationen an deinem Wort festhalten können, ihm vertrauen können. Amen.